Wir wollen jetzt über die Veröffentlichung Thüringer Zustände sprechen. Ein Ergebnis dieser Publikation ist rassistische Stimmungsmache und antidemokratische Protestmobilisierung verschärfen die Situation in Thüringen. Die Thüringer Zustände 2022 erschien am 27. Juni zum dritten Jahr in Folge. Herausgegeben wird diese Veröffentlichung von ESRA, der Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen, sowie MOBIT, mobile Beratung in Thüringen für Demokratie gegen Rechtsextremismus, COMREX, Zentrum für Rechtsextremismusforschung, Demokratie, Bildung und gesellschaftliche Integration der Friedrich-Schiller-Universität Jena und IDZ, Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft. Ich habe jetzt am Telefon Dr. Alex Salheiser. Er ist seit 2012 Co-Autor des Thüringer Monitors und seit 2019 als wissenschaftlicher Referent am IDZ Jena. Daneben ist er Mitglied im COMREX, Zentrum für Rechtsextremismusforschung, Demokratie, Beteiligung und gesellschaftliche Integration an der FSU Jena. Schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen, ich grüße Sie. Hallo.
Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Ich würde kurz zusammenfassen, dass man aus der Veröffentlichung zu den Thüringer Zuständen 2022 sagen kann, dass die rechte und rassistische Gewalt sich auf einem Höchststand befindet, die antidemokratische Protestmobilisierung, Verschwörungsdenken, Rassismus und Antisemitismus auf die Straße getragen wird dadurch, und in der Veröffentlichung wird auch ein Blick auf die kommenden Wahlen geworfen, in dem die Bedrohung einer massiven Krise für die Demokratie mit bundesweiter Ausstrahlung erkannt wird. So viel als kurze Zusammenfassung. Ich möchte Sie, Herr Salheiser, jetzt vielleicht auch nochmal bitten oder fragen, ob Sie eine vielleicht umfassendere Zusammenfassung für uns parat hätten.
Ja, ich möchte erstmal was sagen zu den Thüringer Zuständen im Allgemeinen, also zu unserer Veröffentlichung im genaueren Sinne. Thüringer Zustände, das klingt schon sehr problembezogen. Wir haben den Titel natürlich entliehen. Es gab eine Buchreihe, die sich mit Rechtsextremismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit in der Breite der Gesellschaft, in der Verbreitung dieser Einstellungen in der Bevölkerung, aber auch mit den Folgen für die Gesellschaft im Politischen, im Sozialen beschäftigt hat, dieses deutsche Zustände. Und dann gab es eben in einzelnen Bundesländern bzw. in Städten die Berliner Zustände, die Leipziger Zustände. Das sind eben auch Veröffentlichungen, die weitergeführt werden. Und die Thüringer Zustände gibt es jetzt im dritten Jahr in Folge, wie Sie gesagt haben. Und wir hatten uns gedacht, also diese Institutionen, die sich schon aufgeführt haben, MOBIT, ESRA, COMREX und wir vom IDZ hier in Jena als vier Landesanstalten oder Institute besser gesagt und Einrichtungen, die sich um Demokratiebildung, aber auch um Demokratieförderung kümmern, die forschen, aber auch beraten, dass wir mal eine faktenbasierte Darstellung und eine kritische Einordnung der Situation des Rechtsextremismus brauchen, auch des Antisemitismus und Rassismus, der Abwertung der Diskriminierung und auch der Hassgewalt in Freistaat Thüringen, und dass wir uns die Szene-Strukturen, die bewegungsförmigen Strukturen, aber auch die parteiförmigen Strukturen des Rechtsextremismus mal angucken. Sie hatten das selbst angesprochen, wir haben da eine Krisendiagnose, das ist selbstverständlich nichts Neues, und gerade wenn man in die aktuellen Nachrichten guckt, sei es die Befragungsergebnisse jetzt von deutschlandweiten, aber auch ostländerspezifischen Einstellungsmessungen, sei es die Wahlergebnisse. Wir haben erst mit einer großen Aufmerksamkeit vorletzten Sonntag diese Entscheidung in Sonneberg gehabt, wo wir den ersten AfD-Kreisrat nun gewählt haben, also beziehungsweise die Sonneberger haben das offensichtlich getan, die Mehrheit der Wahlberechtigten dort. Und wir haben nun letzten Sonntag den ersten Bürgermeister, den Hauptamtlichen in einer sachsen-anhaltinischen Kommune. Und das sind natürlich Entwicklungen, die aus einem demokratietheoretischen, aber vor allen Dingen demokratiepraktischen Standpunkt, wenn man den Werten, den Normen und auch den Zielen und der Ausgestaltung einer liberalen, pluralistischen Demokratie verpflichtet ist, besorgniserregende Befunde. Wir haben den Blick auf Thüringen gelenkt, weil wir sind nun mal in diesem Bundesland, was eben auch immer Aufmerksamkeit erzielt, gerade durch die Entwicklung des Rechtsextremismus, sei es außerparlamentarisch, sei es parlamentarisch. Und wir haben nicht nur eigene Beiträge drin, sondern insgesamt sind 11 Beiträge im Heft wieder. Und wir blicken auf das letzte Jahr zurück. Das letzte Jahr war sehr stark von Krisen geprägt und uns interessierte aus wissenschaftlicher Perspektive, aber auch von Einschätzungen von zivilgesellschaftlichen AkteurInnen und KooperationspartnerInnen, wie sie diese Lage, wie sie diese Entwicklung einschätzen. Wir haben die Corona-Pandemie gehabt, wir haben die Ukraine-Kriegsentwicklung gehabt, des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und die damit überlagerte oder verschränkte Energiekrise. Das waren Mobilisierungsthemen der radikalen und antidemokratischen Rechten überall. Und in Thüringen hat sich auch nochmal gezeigt, dass es da einen Schulterschluss, einen ganz starken zwischen der AfD gab, die sich als Friedenspartei im Kriegs- und Krisenjahr 2022 inszeniert hat, gleichzeitig eben mit diesen antidemokratischen und ganz klar teilweise neonazistischen, bewegungsförmigen Aktivitäten dieser Protestdemonstrationen, die unter diesem Friedenslabel gelaufen sind, dann ja praktisch einen Schulterschluss vollzogen hat. Ja, das ist so ein Element. Sie hatten erwähnt, dass es einen Höchststand rechter rassistischer Gewalt in Thüringen 2022 gab. Die Beratungsstelle ESRA hat insgesamt 180 Fälle registriert. Das sind aber nur die, die sie gemeldet bekommen hat. Das ist nur die Spitze des Eisbergs, wie eben auch die Beraterinnen und Berater von ESRA immer hinweisen. Das sind größtenteils rassistische Übergriffe, rassistische Anfeindungen, Gewalthandlungen und da gab es nochmal einen Anstieg sogar gegenüber der Spitzenwerte, die 2015, 2016 auf dem Höhepunkt der sogenannten Asylkrise, wo ja rassistische Gewalt in Deutschland überall explodiert ist, haben wir da nochmal eine deutliche Steigerung eben dieses Wertes erlebt im letzten Jahr, was sicherlich auch mit dem nochmaligen Zustrom von Geflüchteten im Kontext der Ukraine-Krise zu erklären sein dürfte, aber auch mit einer Entgrenzung und mit einer Enttabuisierung von rassistischer Kommunikation, von rassistischen Erzählungen, verschwörungsideologischen Erzählungen. Und die haben sich in Thüringen in ganz plastischer Weise auf der Straße, auch in den Kommunikationssphären bis ins Parlament gezeigt. Wir haben gleichzeitig konstatieren müssen, dass es einen gewissen Bedeutungsverlust der Neonazi-Szene gibt, also die Neonazi-Parteien, auch die Kameradschaftsszene, ist ja nicht mehr so offen wahrnehmbar. Was die Teilnahme an Wahlen anbetrifft, den Wahlerfolg sind sie ja letzten Endes auch in der Bedeutungslosigkeit versunken, ganz in Deutschland, aber auch in Thüringen, wo sie immer sehr stark aktiv und auch relativ gut organisiert war, ähnlich wie in Sachsen, ähnlich auch wie in anderen Bundesländern, ist sie eben kaum noch offen wahrnehmbar mit politischen Aktionen. Es gibt diese Splitterpartei, der Dritte Weg, es gibt die sogenannte Neue Stärkepartei, auch eine neonazistische, radikal antidemokratische und auch offen antisemitische Partei, die haben aber eigentlich mehr oder weniger einen Bedeutungsverlust in der letzten Zeit erlitten bzw. durchmachen müssen, haben sich umstrukturiert und sie haben sich sehr stark auf subkulturelle Aktionen wie vor allen Dingen den Kampfsport, aber auch das nach der Corona-Krise wieder ansteigende Rechtsrockgeschehen verlagert. Gleichzeitig beobachten wir aber auch, dass sich die sogenannten Reichsbürger sehr stark in Thüringen aufstellen, vernetzen. Sie nehmen nicht nur an diesen Demonstrationen teil. Ja, in der Corona-Pandemie schon haben wir das gesehen, aber dann eben auch in der Energie- und Ukraine-Problematik, dass dort mobilisiert worden ist und auch mit Reichsbürger Erzählungen gearbeitet wird und auch mit Reichsbürger-Symbolika, sondern wir können eben auch aufzeigen, dass in Thüringen Reichsbürger-Vernetzungstreffen stattfinden und da gab es ja eben auch Medienberichterstattungen bis hin zu militanten und umstürzlerischen Versuchen, Verschwörerinnen, durchaus ein gewaltbereites Phänomen, was viel zu oft verharmlost wird und viel zu oft vielleicht auch noch ein bisschen abgetan wird als so eine sonderliche, skurrile Angelegenheit. Reichsbürger, dieses Phänomen ist natürlich auch im Kontext des antidemokratischen, rechtsradikalen Spektrums zu sehen und durchaus problematisch. Das sind so verschiedene Dinge, die wir anfassen in den Thüringer Zuständen. Und wir haben verschiedene Studien dort nochmal zusammengefasst. Wir haben verschiedene Statistiken auch nochmal aufbereitet und es gibt über diese wissenschaftlichen und Beraterperspektiven auch Beiträge von migrantischer Selbstorganisation, vom Flüchtlingsrat, von den hier organisierten Selbstorganisationen der Sintesse und Romnia in Thüringen. Wir haben aber auch einen Beitrag, der ein Schlaglicht auf Antisemitismus, Vorfälle und auch die krasse antisemitische Agitation und Ideologie, die im Freistaat wirksam ist, wirft. Und wir reden auch über Antidiskriminierungsarbeit und zivilgesellschaftliches Engagement, um dem Ganzen etwas entgegenzusetzen, um auch zu zeigen, naja, in Thüringen gibt es zwar massive Probleme, ja, auf politischer Ebene, auf gesellschaftlicher Ebene, mit Alltagsrassismus, mit institutionellem Rassismus, mit Rechtsradikalismus und Neonazismus. Aber es gibt selbstverständlich eben auch zivilgesellschaftliches Engagement und Akteurinnen, die für eine demokratische Gesellschaft aktiv sind und deren Rahmenbedingungen, die nicht ganz einfach sind, werden eben auch dargestellt.
Sehr umfangreiches Programm. Also wir wollen auch gleich noch ein bisschen konkreter eintauchen. Sie haben zwischendrin angesprochen, dass das Auftreten der AfD die Neonazi-Parteien parteipolitisch quasi bedeutungslos werden lassen hat und gleichzeitig auch diese Ausdifferenzierung im extrem rechten Spektrum stattfindet. Wenn diese Ausdifferenzierung stattfindet und gleichzeitig die AfD als ja, sehr rechte Partei in Thüringen oder in Teilen Thüringens oder in Thüringen agiert, und gleichzeitig diese Ausdifferenzierung stattfindet, können Sie vielleicht den Schulterschluss, der mit AfD und extrem rechten Akteuren vollzogen wird, können Sie den vielleicht noch einmal ein bisschen genauer beschreiben?
Ja, ganz sicher. Ich kann auf jeden Fall konstatieren, und das haben wir dann auch nochmal dargestellt in einem längeren Beitrag und in verschiedenen Beiträgen eigentlich, weil wir uns einmal mit Neonazis beschäftigen und einmal mit der AfD und dann eben auch immer diese Verbindungen darstellen, dass die AfD vor allen Dingen eine Scharnierfunktion hat. Und sie ist natürlich eben sowas wie ein Türöffner und inszeniert sich ja in Thüringen, ja gut, ähnlich wie in der Vergangenheit auch in Sachsen-Anhalt oder in Sachsen oder Brandenburg, aber in Thüringen ganz besonders auch drastisch als fundamental oppositionelle Bewegungspartei, wie der Thüringer AfD-Vorsitzende Höcke nun selbst immer zu bekunden gibt. Also wichtig ist der AfD, dass sie als parlamentarische Kraft agieren kann, dass sie Wählerinnenstimmen eben hat, dass sie aber auch, wie sie es vielleicht selbst bezeichnen würde, eben zur Basis auch zu den bewegungsförmigen Protesten, die antidemokratisch sind, die populistisch sind, die sehr stark eben durch Systemdistanz und politische Unzufriedenheit, generalisierte Unzufriedenheit mit dem politischen System, mit den demokratischen Eliten, mit den demokratischen Prozessen und Ergebnissen demokratischer Politik sind, dass dort eben auch eine Scharnierfunktion hergestellt wird. Und das haben wir letztes Jahr zum Beispiel bei Großdemonstrationen gesehen, haben wir aber auch bei veröffentlichter Kommunikation gesehen. Die AfD ist da sehr stark auch in den sozialen Medien vertreten und auch ihre Anhängerinnen sind ja ziemlich präsent in den sozialen Medien. Und wir können eben sagen, dass da ein Schulterschluss schon längst vollzogen ist. Es ist keine Entwicklung, die 2022, 2023 ist, sonderlich neu sei. Ja, wir haben die AfD seit 10 Jahren und letzten Endes ist dieses Problem immer stärker geworden, ja, und ist letzten Endes auch jetzt verfestigt und wirkt öffentlicher und wirkte eben auch ein bisschen drastischer. Ja, wir haben einerseits die rechtspopulistisch ideologisierte Bevölkerung, die sicherlich auch zu einem gehörigen Maß, das kann man ja auch in Befragungen und in anderen Untersuchungen ganz gut nachzeichnen und wissenschaftlich belegen, ethnozentrisch, das heißt nationalistisch und fremdenfeindlich eingestellt ist und deswegen die AfD höchstwahrscheinlich eben nicht einfach aus Protest wählt, sondern dieser Protest, der sich gegen die Politik der Bundes- und Landesregierungen, in dem Fall auch der Thüringer Landesregierung, richtet, der hat natürlich Ursachen. Wir haben diese rechtspopulistisch ideologisierte Bevölkerung, die ist auch in der Corona-Pandemie-Politik und in der Klima- und Energiefrage, in der Russland-Frage sicherlich eben auch eine oppositionelle Meinung vertritt und die AfD als praktisch Agenten des Ausdrucks dieser Opposition eben wahrnimmt. Und auf der anderen Seite haben wir aber die rechte organisierte Szene, die in Thüringen jahrzehntelang zurückreicht. Dann kommen so Stichpunkte wie Thüringer Heimatschutz, Kameradschaftsszene, letzten Endes Umfeld des rechtsterroristischen NSU im Spiel. Und diese AkteurInnen, die sind auch da. Und die begleiten auch das Demonstrationsgeschehen auf der Straße, beziehungsweise sie gestalten es aktiv mit. Und 2022 haben wir einen offenen Schulterschluss der AfD Thüringen mit Neonazis gesehen. Da wurde in Gera, da wurde in Erfurt, da wurde an anderen Orten ganz offen demonstriert mit sogenannten Bürgerbündnissen, die aber von bekannten und jahrzehntelangen Neonazis und anderen dubiosen Figuren, so möchte ich es mal umgangssprachlich verkürzen, gestaltet und organisiert werden. Verschwörungsideologie spielt eine sehr große Rolle, nicht nur in der AfD-Propaganda, sondern auch bei dem, was dort im Rahmen dieser sogenannten BürgerInnen-Demonstrationen, der Spaziergänge und der Kundgebungen, gerade auch zum Thema Ukraine-Krieg, Friedensforderungen und antiwestliche Propaganda dann geäußert worden ist. Höcke bezeichnet mittlerweile ja ganz offen, und das hat er, wie gesagt, bei einer dieser Demos getan, wo sich Rechtspopulisten, bürgerliche, organisierte rechte Szene bis hin zu ReichsbürgerInnen und Neonazis versammeln. Unter eben diesen Schlagworten redete Höcke unter anderem von dem sogenannten Regenbogen-Imperium, und damit meint er nichts anderes als den liberalen, pluralistischen, demokratischen Westen, einschließlich der bundesrepublikanischen Ordnung, der bundesrepublikanischen Demokratie. Und diese Unzufriedenheit der Bürgerinnen, aber eben auch die Systemdistanz, die ethnozentrischen, nationalistischen bis rassistischen Einstellungen, auch die nationalistischen Einstellungen, die schon lange vorhanden sind, und die Rassemblement geleitete Abneigung gegen gesellschaftliche Projekte, die dann als eine Verschwörung von linksgrünen Eliten gegen das Volk gedeutet werden, die bringen diese Menschen dort zusammen. Die extreme Rechte hat sich dann letzten Endes auch der veränderten politischen Lage angepasst. Sie hat letzten Endes diese politische Gestaltungsfunktion und auch das sehr offene Auftreten eben dieser Sammlungsbewegung überlassen, wo die AfD letzten Endes als parlamentarischer Arm auftritt und so eine sogenannte Catch-all, also eine Sammlungsfunktion hat, ja, wo auch ganz unterschiedliche und teilweise ambivalente, teilweise auch widersprüchlich wirkende Interessen von verschiedenen Sozialmilieus, die nur punktuell gemeinsam haben, aber eben sich in dieser Sache einig sind, dort abgeholt werden und praktisch auch angesprochen werden. Das sind Adressaten dieser Politik, und wir sehen es ja in den Befragungsergebnissen. Also heute früh sind erst wieder Befragungsbefunde vom MDR veröffentlicht worden. Mittlerweile steht die AfD immerhin bei 34%. Und das hat natürlich was mit der Krisenentwicklung zu tun. Und die Rechte, so leid es mir tut, sie zu reproduzieren mit ihren Gedanken, mit ihren Ideen, spricht ja oftmals so von einer Mosaik Rechten als so was ganz Kreatives oder etwas ganz Schillerndes und sagt eben, ja, wir haben verschiedene Ansatzpunkte, wir haben auch verschiedene Milieus, die wir ansprechen, mit verschiedenen Aktionsformen, mit verschiedenen Deutungsangeboten. In Thüringen sehen wir, dass sich das eigentlich alles um die AfD auch versammelt und dass die AfD eben die stärkste und dementsprechend auch eine sehr wirksame, radikal antidemokratische, extrem rechte politische Kraft ist.
Sie haben jetzt gerade auch angesprochen, das Schlagwort der ProtestwählerInnen. In der Debatte um die Frage, wie es jetzt in den letzten 2 Wochen zu den Wahlsiegen der AfD kommen konnte und auch wie die Umfragewerte zur AfD gerade stehen, fällt der Begriff der ProtestwählerInnen
immer noch sehr, sehr häufig. Der Historiker Kowalczuk hat...
Ja, Ilko Sascha Kowalczuk.
...hat gestern in einem Taz-Interview gesagt, wer Nazis wählt, ist ein Nazi. In Thüringen ist die AfD sehr, sehr rechts oder extrem rechts aufgestellt. Und Sie sprechen jetzt auch ein bisschen von ProtestwählerInnen. Inwieweit ist es jetzt so ein Schwarz-Weiß-Bild? Können Sie das beurteilen? Sind das jetzt alles Nazis oder sind das jetzt ProtestwählerInnen?
Ja, ich bin Ihnen dankbar für die Frage und man sollte für die Zuhörerinnen und Zuhörer an den Radio-Endgeräten auch das nochmal ein bisschen differenzierter darstellen. Das stimmt, es wird da sehr viel schwarz-weiß gemalt und ich habe den Begriff Protestwählerinnen gewählt und ich wollte es aber eben auch ein bisschen einordnen. Und zwar, Protest hat immer eine Ursache. Und wenn man einfach sagt, naja, gut, die sind eben nicht mit der Politik unzufrieden und greifen dann letzten Endes so zur letzten Ausflucht AfD und denen dort oben ein Schnippchen zu schlagen, dann muss man natürlich irgendwie sagen, dass da teilweise auch in der Darstellung selbst von bestimmten Menschen, die sich in der Öffentlichkeit äußern, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Medien insgesamt oder eben Politikerinnen oder Herrn Kowalczyk, den ich sehr schätze, auch mit seinen Analysen und Einordnungen und Bewertungen erst recht nicht. Aber teilweise entsteht natürlich so ein bisschen Eindruck, so wie als würden die Bürger letzten Endes auch ein bisschen unmündig sein und sie wissen sich ja nicht zu helfen und sie wissen ja auch gar nicht, was die AfD so richtig macht. Sie wollten eben einfach zu einem drastischen Mittel greifen, weil sie sind eben mit der Politik unzufrieden, fühlen sich nicht gehört, fühlen sich von den demokratischen Eliten, von denen da oben, von der Regierung in Berlin, in den Landeshauptstädten und so weiter und so fort im Stich gelassen. Und Sie wissen, mit der AfD-Wahl kann man eben irgendwie auch ein Zeichen setzen. AfD provoziert, AfD wird kritisiert, AfD wird skandalisiert und marginalisiert im politischen Betrieb. Das ist vielleicht auch manchen irgendwie nicht so richtig klar. Und diese Erzählung, die gibt es ja. Das ist eben einfach ein Ausdruck von Protest wäre, die sich eben sicherlich ein bisschen drastisch kanalisiert und wo man sagt eben, naja gut, ich muss den dort oben noch mal zeigen, wo es lang geht. So einfach ist es nicht. Wir können in Befragungen nachweisen, dass erstens ein erheblicher Teil der Wählerinnen die AfD wegen ihrer Inhalte wählt und nicht trotz wegen ihrer Inhalte, sondern auch der Charakter der AfD ist den Großteil der Bürgerinnen und Bürger bewusst. Dass AfD-Wählerinnen das natürlich nochmal ein bisschen anders sehen und sagen, die AfD ist eine ganz normale demokratische Partei, das gehört ja letzten Endes auch zur AfD-Propaganda und zu dieser Finte dieses Rechtspopulismus, der möglichst breite Wählerschichten auch ansprechen muss und ansprechen möchte, darauf abzielt, dass er auch sogenannte bürgerliche, sogenannte gesellschaftliche Mitte, in der gesellschaftlichen Mitte sich wähnende Menschen anspricht, ja, für die eben auch sicherlich dieses Tabu des Neonazismus und auch das Tabu eben bestimmter subkultureller Erscheinungsformen des Rechtsextremismus, ja, Stichwort eben Skinheads, der 90er Jahre mit Springerstiefeln, die äußerste Gewalt an den Tag legen und eine Verrohung an den Tag legen. Ja, für diese Leute hat die AfD natürlich eben dieses Deutungsangebot. Wir sind doch hier die Demokraten und diese Umwertung, ja, dass eigentlich man Opfer einer Diktatur der linksgrünen Eliten oder sogar eben einer weltweiten Verschwörung von Eliten und Interessensgruppen gegen das eigene Volk, gegen die normalen Leute sei, ist natürlich eben auch so eine Entschuldigungsstrategie. Letzten Endes bildet die AfD und auch ihre Anhänger sich eine gegenseitig stützende Deutungsgemeinschaft, die sich gegenseitig attestiert, dass sie ja demokratisch sein. Wir können aber nachweisen, oder beziehungsweise ist es ja auch ganz plausibel, dass Protest nicht einfach Protest ist, sondern diese Unzufriedenheit mit Entscheidungen in der Corona-Politik, in der Migrationsfrage, in der Klima- und Energiefrage, in der Frage von geschlechtlicher Diversität, gendersensibler Sprache, Antirassismus-Diskussionen, postkoloniale Aufarbeitung, die kritische Auseinandersetzung mit strukturellen Formen des Rassismus in unserer Gesellschaft, mit Privilegien und so weiter und so fort. Das sind natürlich Themen, die die AfD bespielt und wo eben sie auch sieht, die AfD, dass es dort eben, wenn nicht Mehrheiten, dann doch nicht unbeträchtliche Minderheiten in der Bevölkerung gibt, die sie letzten Endes auch versammeln kann, wenn sie genau diese Themen bedient. Und das macht sie ja. Es wird ja sehr viel mit auch Desinformation, Agitation, Verschwörungsideologie gearbeitet und auch mit einer richtigen Portion von Vorurteilen, Ressentiments und Zynismus. Und es gibt da aber gewisse Deutungsangebote. Und wenn wir sagen, Protest, ja, dann stimmt das schon, aber ohne es zu charakterisieren, bleibt das letzten Endes auch leer. Wir können gerade bei der Landratswahl in Sonneberg zeigen, wo der Ausgang für den AfD-Kandidaten sicherlich Bestürzung hervorgerufen hat und eine große Aufmerksamkeit, aber dass es nicht überraschend ist, dass das der Partei eben zunehmend gelingt, diese politische Unzufriedenheit, die es gibt, aber eben auch die Einstellungen, die dahinter liegen, warum es eben diesen Unterschied gibt, eben zwischen dem, was Regierung und Politik leistet und dem, was die Menschen eben dann als gut bewerten oder als wünschenswert wahrnehmen, ja, dass es eben gelingt, diese Unzufriedenheit auch dann jetzt auf kommunaler Ebene unten zu mobilisieren, ja, dass die Bürgerin letzten Endes eben auch egal ist, dass zum Beispiel dieser Herr Sesselmann als oberster Verwaltungschef dann jetzt als Landrat in dem kleinen Kreis Sonneberg eigentlich überhaupt nicht die Belange dieses Landkreises vertreten könnte, indem er jetzt eben diese AfD-Forderungen auf Bundesebene durchsetzt, ja. Er hat überhaupt letzten Endes gar nicht die Gestaltungsmacht. Er kann sich vielleicht gegen die Aufnahme von Geflüchteten, was eines seiner Themen war, eben dann auflehnen. Aber letzten Endes ist das eine Frage der Landespolitik oder der Bundespolitik und zum Beispiel eben auch solche Sachen wie eben die D-Mark wieder einzuführen, den Dieselmotor zu erhalten und womit die AfD dort noch plakatiert hat. Das hat letzten Endes gezeigt, es wurde da ein Antisystemwahlkampf betrieben. Es ging einfach darum, Kontra zu geben. Die Menschen haben praktisch ein deutliches Zeichen gesetzt, ihre Unzufriedenheit mit Bundes- und Landespolitik. Da sind aber letzten Endes eben auch Einstellungen dahinter. Deswegen würde ich nicht sagen, das ist einfach eine Protestwahl. Und ja, es gibt in ländlichen Räumen gerade, aber auch anderswo, in Ostdeutschland, aber auch in ganz Deutschland und eben auch in Sonneberg, auch in Probleme mit Infrastrukturausstattung, Ärzteversorgung. Es gibt Probleme mit dem demografischen Wandel, also eine Überalterung und praktisch eine Verkleinerung der Bevölkerung. Es gibt dementsprechend eben auch diese Gefühle des Abgehängtseins und des Verlorenseins. Aber wir müssen natürlich sagen, dass hier der Schritt auch zur Wahl einer AfD ja nicht nur de facto in die falsche Richtung zeigt, weil die AfD eigentlich nicht diese Lösungsangebote machen kann. Gerade für die Stärkung des ländlichen Raums hat sie ja gar keine Konzepte, die sie eben auch in diesen Wahlen eigentlich stark machen würde. Und außerdem ist es zu konstatieren, dass den Bürgerinnen eigentlich bewusst sein sollte, von welchem Charakter die AfD ist. Und dann muss man natürlich den Herrn Kowalczuk, den Sie zitiert haben, ein Stück weit recht geben oder sogar sehr recht geben, dass diese Wahl mit Absicht und mit Ansage passiert. Und wenn natürlich vor der Kamera es heißt, ach ja, ich weiß nicht und so weiter und so fort, dann ist es natürlich eben auch eine Form der Kritikabwehr. Den Menschen ist offensichtlich ganz bewusst, was sie tun. Alles andere wäre auch eine Form der Wählerbeschimpfung, als wären die Wählerinnen unmündig und dumm und hätten nicht mitbekommen, welche Reden Herr Höcke und Co. schwingen.
Soviel zur AfD. Erstmal danke für die ausführliche Ausführung. In der Publikation Thüringer Zustände ist über die AfD hinaus außerdem auch noch die Rede von Aussagen von beispielsweise dem CDU-Landtagsabgeordneten Andreas Bühl, der 2020 Rassismus gegen Sintize und Romja reproduzierte, oder andere rassistische Narrative, die etwa von dem SPD-Landrat Matthias Jendricke auch reproduziert werden, der vom Sozialmissbrauch durch Geflüchtete gesprochen hat und ukrainischen Geflüchteten die Pässe einbehalten wollte. Also die rassistische Stimmungsmache geht quasi nicht nur von der AfD aus, sondern auch von anderen politischen Parteien. Sie haben jetzt auch schon das Stichwort von strukturellen Rassismen fallen lassen und in der Veröffentlichung im Kapitel rassistische Diskriminierung von Sintize und Romja wird auch ein Augenmerk auf institutionelle und strukturelle Diskriminierung gelegt. Das ist ja jetzt irgendwie was viele deutsche Institutionen bzw. Behörden nicht so gern hören. Wie schätzen Sie da die Reaktion auf so eine These ein?
Ja, die Reaktionen auf diese These, die werden sicherlich sehr gespalten sein. Und Sie haben es gerade angesprochen, also es gibt auch durchaus bedenkliche und sehr kritikwürdige Äußerungen von Vertreterinnen demokratischer Parteien. Ja, die sind dann aber meistens eben nicht so gebündelt wie bei der AfD und sie sind eben auch nicht in die Programmatik gegossen. Ja, und sie sind eben auch nicht Teil der Parteiideologie in diesem Sinne, dass sie in letzten Endes auch praktisch diese Scharnierfunktion zwischen rassistischen Einstellungen und ein Handeln auf einer politischen Ebene in Gänze erfüllen können. Natürlich haben wir Probleme mit institutionellen und strukturellen Rassismus, die auch immer wieder dadurch gedeckelt worden und dadurch eben auch stabilisiert und reproduziert worden sind, dass auch im demokratischen Lager, und da möchte ich gar nicht irgendwie einzelne Parteien oder einzelne Akteurinnen benennen, sondern das zieht sich eben auch durch. Natürlich Menschen agieren, die Vorurteile haben, die Ressentiment geleitet sind, die eben auch ihre eigenen rassistischen Vorurteile und Bewertungen im Gepäck tragen, die teilweise gar nicht bewusst sind, die teilweise eben auch gar nicht ausgesprochen sind. Und das ist ja ein Phänomen des Rassismus, dass die Nichtbeschäftigung mit Rassismus natürlich auch dazu führt, dass eben die Zustände einfach als normal und gar nicht als problematisch gesehen werden, vor allen Dingen von denen, die nicht davon betroffen sind, also der sogenannten Mehrheits- oder Dominanzgesellschaft, ja, wo eben marginalisierte Gruppen, rassistisch abgewertete und benachteiligte Menschen, sei es jetzt Sintesse und Romja, sei es schwarze Menschen, sei es muslimische Menschen, sei es Menschen mit einem Migrationshintergrund oder einer Migrationsgeschichte aus Asien und so weiter und so fort, letzten Endes auch gar nicht gehört werden und ihre Belange entweder individualisiert werden, ja, das sind Einzelfälle bedauerlich, oder sogar eben so eine Täter-Opfer-Umkehr in gewissermaßen oftmals betrieben wird, das berichten zumindest die Betroffenen sehr stark, dass eben gesagt wird, naja, man wird jetzt hier als Querulant dargestellt, der letzten Endes zum Beispiel beim Auftreten gegenüber Institutionen, zum Beispiel wenn man mit Behörden in Kontakt ist, wenn man als Bürgerinnen ein Anliegen hat, wenn man von Polizei oder von Verwaltungsinstitutionen eben als Klient behandelt wird oder beziehungsweise als Bürgerin mit diesen in Kontakt tritt, dass es dann heißt, naja, also was kommen denn hier für abenteuerliche Vorwürfe, wir sind doch nicht rassistisch, wir haben doch irgendwie den Grundsatz, dass wir alle gleich behandeln und so ist es eben beim institutionellen und vor allen Dingen beim strukturellen Rassismus nicht. Das sind wichtige Begriffe, das sind auch schwierige Begriffe und strukturelle Diskriminierung, sei sie nun rassistisch oder mit anderen Abwertungsmerkmalen, mit anderen Ideologien der Ungleichwertigkeit verknüpft, ist in die Gesellschaft eingewoben. Das heißt, sie wirkt über die Strukturen, sie wird auch reproduziert, zum Beispiel durch mangelnde Bildungszugänge, die dann vererbt werden letzten Endes in diesen sozialen Milieus oder in diesen marginalisierten Gruppen und wo es eben auch systematische Ausschlüsse gibt aus der Teilhabe. Also unlängst wurde mir auch wieder ein Fall berichtet, da wurden Menschen aufgrund eben ihrer Sinti- und Roma-Identität eben einfach nicht als Gesprächspartner akzeptiert, sondern es wurde eben einfach abgetan, wer sind Sie denn, was wollen Sie denn? Und da liegt eben nicht nur der Verdacht nahe, dass das bei Menschen eben, die als Mitglieder der Dominanzgesellschaft, als sogenannte Weiße oder sogenannte Biodeutsche gelesen worden wären, eben in der Form nicht passiert wäre. Wir haben diesen Rassismus natürlich nicht seit gestern, wir haben ihn auch nicht in Thüringen alleine oder nur seit 2022. Das ist natürlich eine Entwicklung bzw. ein Strukturprinzip unserer Gesellschaft, was ja letzten Endes Jahrhunderte alt ist. Und es ist ganz wichtig, noch mal darauf hinweisen, es ist kein Phänomen, was von Rechtsradikalen, von Reichsbürgern, von RechtspopulistInnen, von den sogenannten rechten Rand oder von AntidemokratInnen ausgeht alleine. Die machen das besonders aggressiv und besonders stark und die machen damit Politik und von ihnen geht vielleicht eben auch der Großteil des Gewalthandels aus. Aber wir haben das Phänomen, dass sich zum Beispiel die Abwertung von Asylsuchenden, die Abwertung von schwarzen Menschen, die Abwertung und Diskriminierung von Sintesse und Romnia wie ein roter Faden durch die Gesellschaft zieht und auch in der sogenannten Mitte der Gesellschaft, in der Dominanzgesellschaft eben eine Heimstätte hat. Das konnten wir auch in Thüringen schon vor Jahren auch nochmal nachzeichnen. Das gibt es deutschlandweit auch in den Befunden der Einstellung Meinungsmessungen, dass zum Beispiel Sintesso und Romnia eben auch ganz offen als ungleich behandelt werden und dass zum Beispiel eben auch ihre Nachbarschaft und ihr Zuzug ausdrücklich nicht erwünscht ist. Und wenn wir das mal überschlagen und das auch ins Verhältnis setzen, zum Beispiel mit antischwarzen Rassismus, mit sogenannter Fremdenfeindlichkeit, sogenannter Ausländerfeindlichkeit im Allgemeinen oder sogar mit asylbewerberkritischen bis asylbewerberfeindlichen Einstellungen, dann müssen wir konstatieren, dass Sintesso und Romnia auch in Deutschland die am meisten diskriminierte und am stärksten und am deutlichsten abgewertete gesellschaftliche Gruppe sind. Und das muss uns zu denken geben. Darauf wollten wir eben auch einen Fingerzeig setzen. Und da ist selbstverständlich noch viel zu tun von Seiten demokratischer Politik, aber auch einer kritischen und einer selbstkritischen Auseinandersetzung in unserer Gesellschaft mit Rassismus, in seinen individuellen, in seinen Alltagsausformungen, aber auch in seinen kollektiven und strukturellen Ursachen.
In Anbetracht der Zeit würde ich jetzt vielleicht abschließend noch fragen, weil es viel zu tun gibt, noch auch in Bezug auf strukturelle und institutionelle Diskriminierung und gleichzeitig mit dieser Bedrohung von zunehmender extrem rechter Gewalt und zunehmender Zustimmung extrem rechter antidemokratischer Parteien oder Aussagen, wollte ich fragen, wie kann denn so ein gesellschaftliches, zivilgesellschaftliches Engagement aussehen gegen irgendwie die Zunahme von extrem rechter Gewalt und gleichzeitig auch die strukturelle Diskriminierung, die damit einhergeht und das vielleicht auch beflügelt?
Ja, das ist natürlich ein sehr komplexes Feld. Ich habe auch sehr komplex erzählt und wir sitzen hier tatsächlich eben so an so einem großen gordischen Knoten, der nicht einfach zerschlagen werden kann und man gar nicht weiß irgendwie an welcher Ende des Seils irgendwie überhaupt noch gezogen werden kann. Und ich möchte auch gar nicht die große Politik ansprechen, wo die demokratischen Parteien natürlich auch Handlungsweisen an den Tag legen müssen, die der AfD dann zumindest mittelfristig und längerfristig eben wieder den Saft abtritt. Und besonders da eben auch in ländlichen Räumen dafür sorgen, dass Menschen sich von demokratischer Politik eben auch wieder gehört und angesprochen fühlen. Ja? Und wie sie dort eben auch einen Konsens für demokratische Werte eben stärken durch eben bürgerinnennahe Politik. Darüber möchte ich gar nicht so sehr sprechen. Wenn wir das zivilgesellschaftliche Engagement zum Beispiel gegen Diskriminierung, Rassismus, aber auch antidemokratische, autoritäre, diktaturaffine, rechtsextreme Einstellungen sehen, dann ist es natürlich ganz wichtig, dass man vor Ort aktiv ist, gerade in der Fläche, gerade dort, wo sich vielleicht Lücken auftun, wo es keine sozialen Räume mehr gibt, wo auch eine nicht rechte Soziokultur blühen kann, wo eben auch gerade für jüngere Menschen Angebote der demokratischen Selbstwirksamkeit gemacht werden kann oder wo eben auch einfach was los ist, wo Menschen eben nicht frustriert werden und wo Menschen eben auch nicht das Vertrauen in eine plurale Demokratie verlieren, weil sie sehen, ich habe hier auch einen konkreten Sinnbezug, ich kann hier was Nützliches machen, ich kann eben auch mein Gemeinwesen stärken und ich muss letzten Endes nicht rechten Rattenfängern und DemagogInnen und IdeologInnen anheimfallen, hinterherrennen und verschwörungsideologische Deutungen machen, sondern ich habe hier andere positive Erfahrungen. Es ist wichtig, Bildung zu stärken, vor allen Dingen demokratische Bildung, Demokratiebildung im eigentlichen Sinne, sprich eben Partizipations- und Selbstwirksamkeitsmöglichkeiten zu führen. Und es ist natürlich eben wichtig, diese Strukturen abzusichern, dass es sowas gibt, wie Jugendclubs, wie Projekte, wie Initiativen, besonders dort, wo die Kommunalpolitik eben droht, von Rechtspopulismus vereinnahmt zu werden, die dann dazu führt, dass Rechte eben immer mehr Einfluss gewinnen, auch die Deutungsmacht gewinnen in den Orten, in den Räumen. Und da brauchen wir eine kritische Auseinandersetzung. Wir brauchen auch eine selbstkritische Auseinandersetzung, zum Beispiel mit Diskriminierung, zum Beispiel mit den Defiziten der Partizipation von marginalisierten Gruppen und dem Verhalten und den Einstellungen und auch den Bewertungen der sogenannten Dominanzgesellschaft. Ja, und ich denke, wir müssen uns alle bewegen, ja, also die Veränderungen, die unsere Gesellschaft blühen, im ländlichen Raum, aber im Ganzen, die halten wir nicht einfach dadurch auf, dass wir eine Verweigerungshaltung oder sogar eine Regression, sogar eine Rückkehr zu erträumten Zuständen, die es eigentlich in der Form nicht so gibt, präferieren, sondern wir müssen natürlich den Stier, den sprichwörtlichen, bei den Hörnern packen und in die Zukunft gucken. Da ist es wichtig, eben demokratische Selbstwirksamkeit zu erlernen, zu erfahren und gemeinsam eben sich darüber zu unterhalten, welche Visionen haben wir, wie wollen wir leben, wie können wir gut zusammenleben, wie gestalten wir auch die ökologische Transformation, die zunehmende Globalisierung, wie gehen wir mit unseren Herausforderungen vor Ort um und wie kann das Ganze eben demokratisch ablaufen, aber ohne Menschenfeindlichkeit, ohne Rassismus, ohne Verachtung, ohne Diskriminierung.